Ihr nehmt den Mund viel zu voll. Eure Forschung gibt doch das noch gar nicht her, was ihr da behauptet. Ihr seid noch nicht so weit. Er behauptet zwar Determinismus, aber das Einzige, was er hinkriegt, ist eine Korrelation. Ja, ihr könnt feststellen, einer denkt und da oben tut sich was. Man merkt, dass solche Einwände gar nicht auf den unsachlichen Übergang dieser Hirnforscher gehen. Die wollen da nichts kritisieren an dem Übergang, den die machen, wenn sie ihr Wissen für psychologische Fragestellungen instrumentalisieren. Die halten im Gegenteil zum Schein an dem Forschungsvorhaben, als ob das was Feines wäre, fest und monieren, es wäre noch nicht ganz fertig eingelöst. Und was da manche von denen im Kopf haben dabei, wenn sie so argumentieren, habe ich nicht abgedruckt, das kann man prima vorlesen. Das ist aus der Zeitschrift Geist und Gehirn, 7.8.2005. Da äußern sich Psychologen über den Stand der Disziplin, wie es überhaupt in den Fortschritten ausschaut. Und da erfährt man nach dem, was ich jetzt eben kurz zusammengefasst hatte, naja, ihr habt ja bloß Korrelationen und so Zeug. Folgendes. Besonders nachteilige Auswirkungen auf das Verhältnis von Hirnforschung und Psychologie hat das populäre Missverständnis, die Neurowissenschaften könnten einen besser fundierten Zugang zum Verständnis psychischer Prozesse anbieten oder könnten gar den alten Traum erfüllen, unsichtbare psychische Konstrukte, etwa emotionale oder kognitive Prozesse oder Willensakte, sichtbar zu machen. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass diese Fehleinschätzung der Psychologie großen Schaden zufügt. Und zwar in der Konkurrenz um die beschränkten finanziellen Ressourcen und Fördermittel. Das ist wissenschaftliche Auseinandersetzung. In dem Text gibt es noch mehr so Späße. Also ich will mich jetzt vielleicht. Will dann ja jemand vom Fach darüber diskutieren. Dieser Spruch, ihr könnt bloß Korrelationen sagen, statt Kausalitäten. Naja, das ist keine korrekte Wiedergabe oder keine Kritik des Fehlers, die da machen. Die rationelle Abteilung macht mehr als Korrelationen. Wie gesagt, die erklärt dann das Funktionieren des Organs beim Denken, wenn sie was rauskriegt. Das ist was anderes, als es hängt miteinander zusammen und die Stärke des Zusammenhangs kann ich messen. Das ist in der Psychologie das Surrogat für Erklärung. Das sagen Sie Korrelation. Und Kausalität, das ist ungefähr Ihr Begriff, wenn Sie sagen, jetzt habe ich 100% Korrelation. Und solange die Physiker mir nicht sagen, welches physikalische Gesetz den Geist regiert, ja, so lange bin ich als Psychologe im Recht, wenn ich mit meiner Tour, mit meinen Instrumenten, nach den Gesetzmäßigkeiten unseres Geistes forsche. Und dann kommt zum Schluss die sehr offene Auskunft darüber, warum die Hirnforscher einen wissenschaftlichen Mangel hat, die kaute Psychologieforschungsgelder. Na gut, kommt der Nächste und fragt, was sagt Kant den Gehirnforschern? Ja, der Kant, na, der hätte den vielleicht gesagt, vielleicht, weiß ich nicht. Aber das, was ihr so über erfahrungsgesteuertes Handeln und die Rolle des Gehirns, was ihr da so denkt, na, das ist, da würde ich zu sagen, das ist ein Postulat der praktischen Vernunft. Zudem habe ich Gott gesagt, ich habe aber auch gesagt, an sowas wie Gott muss man dann schon glauben. Vielleicht hätte der Kant in so einer frisch gelesen, wer das den Hirnforschern gesagt. Ja, der kennt seinen Kant besser und fragt, wie will man die Welt des Sollens mit Einsichten aus der Welt des Seins aus den Angeln heben? Ja, die Welt des Sollens, ne? Moral, Sittlichkeit, Bindungspflichten ideeller Art als Überbau zu Recht und Gesetz. Ja, die gibt es ohne Zweifel. Ist also auch was Seiendes, wenn man mal so geschwollen daherreden darf wie er. Einsicht in die Fehler dieser Welt zersetzt sie natürlich. Was sonst? So hebt man sie aus den Angeln, erstmal für sich selbst und das Land der Schande. Er meint die erklärte Natur überhaupt. Wissen über die Dinge, das hätte die Moral nicht anzukratzen. Die hat einen dermaßen unbedingten Geltungsanspruch, dass sie durch Wissen und Einsicht in wirkliche Sachverhalte einfach nicht kaputt gemacht werden darf. Die Naturwissenschaftler machen Forschungen um den Menschen herum, um sein Denken. Und egal, was die im Einzelnen rauskriegen, so ein Mensch, so ein Denker, der sagt sofort unerhört dazu, die Moral gerät ins Wanken. Also, ein Bekenntnis zu Antiwissenschaft als Maxime des Verstandes, das ist hier schon mal das erste Argument, was den Menschen groß macht. Dann kommt der Nächste mit einer, ja, wie er sagt, reflektierten Gegenposition. Atome können, so die reflektierte Gegenposition, allein und gemeinsam nur sein und erkannt werden, wenn sie an Formen partizipieren, die ideelle Natur sind. Jetzt kommen diese Formen, das eine und viele, dasselbe und verschiedene. Was ist da los? Wogegen gehen diese reflektierte, ja, ist es schon, reflektierte Gegenposition? Dass bei den Hirnforschern dieser Idealismus, diese idealistische Konstruktion eines Bioautomaten, der unser Verhalten steuert, als Materialismus daherkommt, als entdeckter Naturzusammenhang, in dem sich das Geistige auflöst. Das mag er nicht, weil er über Natur anders zu denken gewohnt ist. Philosophisch bescheuert eben. Und für ihn sind die Bausteine der Materie Konstruktionen, die am Geist partizipieren. Und deswegen ist für ihn der Geist nicht aus der Materie rauszutreiben, wie die Hirnforscher das machen. Den nächsten, den Hermeneuten, lasse ich weg, weil der in dem letzten Zitat mit aufgehoben ist. Bei dem ist nur auffällig, der drückt sich so bescheuert aus, ohne strukturelle Kopplung zwischen Subjekt und Geist überhaupt gibt es keine spezifisch menschlichen Lebewesen. Naja, man merkt schon, worauf er raus will. Er lässt sich erstmal ein auf die Ebene spezifisch menschliche Lebewesen. Aha. Dann sagt er, ja, sowas, das subjektive Erleben, das kann man dem vielleicht schon austreiben. Aber das ist gebunden an Geist überhaupt. Und damit meint er halt die geistgetränkte Gesellschaft, die er in seiner Wissenschaft betraut. Kommt der Habermas als größter deutscher Philosoph? Mit einer Berufung auf die Natur stiehlt man sich aus der moralischen Verantwortung. Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Wie wird da gegen diese Abteilung Naturwissenschaft argumentiert? Berufung auf Natur, das war nicht der Begriff des Fehlers, den ich denen vorhalten will. Er steigt gleich ein, die berufen sich auf Natur und sagt einem nicht, was da passiert, wenn man sich auf die Natur beruft, was da verkehrt wird dran, sondern sagt sofort, das ist ja wohl unerhört, da stiehlt man sich aus einer moralischen Verantwortung.
Jetzt
weiß man nichts. Jetzt ist der Vorwurf einfach abstrakt im Raum. Wer soll daherreden, die begeht ein moralisches Verbrechen. Wer ist verantwortungslos gegenüber wem oder was? Und gegenüber wem oder was? Das finde ich dann interessant. Darum habe ich das abgedruckt. Das deterministische Menschenbild, das da verkündet wird, verletzt so gut wie alles, was uns lieb und teuer ist. Alle feinen Werte und, kommt eine schöne Auskunft für einen aufgeklärten Philosophen, diese Werte ruhen in Gott. Die sind praktisch angeeignetes christliches Erbe. So oder so, tradiert, modifiziert, aber schon auch konserviert und transformiert über 2000 Jahre Geschichte, Geistesgeschichte. Und da muss ich schon sagen, das ist eine nette Pointe gegen den Irrsinn des Determinismus, wie ich ihn hier versucht habe zu kritisieren. Mit einer Gegenposition zu kommen, die von dem Gedanken an der inneren Determiniertheit des Denkens, unseres Wertewesens, von der Evolution des Gedankens wirklich nicht weit weg ist. Ich fasse zusammen. Das Argument Freiheit als Gegenargument gegen Determinismus, wie es hier von den paar Wissenschaftlern jetzt bloß, weil es ja auch schon lange gedauert hat, angeführt worden ist, da merkt man schon, was in so einem Wert steckt. Seine wissenschaftlichen Sachverständigen zitieren lauter Instanzen der höheren Determiniertheit des Willens. Halt nicht der Determiniertheit, den die Hirnforscher vertreten, sondern Instanzen der höheren Determiniertheit des Willens, seiner Selbstbindung an einen Wertekanon, an ein Ensemble vorgestellter, höherer, voraus übergeordneter Notwendigkeiten und machen die Selbstverpflichtung des Willens auf vorausgesetzte Regulative seiner Betätigung zum Argument seiner Freiheit. Und diese Regulative, also Moral, Sitte, Sittlichkeit, Wert und so, haben nichts anderes zum Inhalt als die Beschränkung des Willens. Da merkt man, dass die funktionalistische Deutung, wofür so ein Ding wie Wille da zu sein hat und zu funktionieren hat, dass die kein Exklusivbesitz von Psychologen, Hirnforschern und anderen ist, die der psychologischen Fragestellung zuarbeiten. Offenbar hat jede Wissenschaft ihr Menschenbild, aus dem heraus sie die Welt funktionalistisch als für den Menschen und sein Funktionieren gemacht erklärt und umgekehrt den Menschen und seine willentlichen Betätigen funktionell in diese Welt hineinbaut. Ich will das nicht weiter vertiefen, sondern nur als Denkanstoß sagen, woran ich da denke, wenn ich sage, andere Wissenschaften. Ne? Gibt es den Homo economicus in der VWL, wie der halt als unter Knappheitsbedingungen ums Überleben kämpft, als Nutzenmaximierer loslegt und sich eine Welt hinstellt, die als eine einzige Versammlung von Bedingungen dafür funktionell eingerichtet ist. An sowas denke ich da zum Beispiel und kann gleich eine Werbung machen für die nächste Nummer im Gegenstandpunkt, wo ein Artikel darüber erscheint, wie in der Ökonomie, also heute war die Psychologie dran ein wenig, wie in der Ökonomie funktionalistisch verkehrt gedacht wird. Zweitens, und auch das nur als kleiner Denkanstoß. die eingangs apostrophierte Unsitte dieses Denkens, welches auch außerhalb der Wissenschaft vorzufinden ist. Warum lacht denn keiner laut, wenn er in den Zeitungen liest, du bist determiniert? Warum gibt es eigentlich nur die andersrum geartete Befassung mit dieser schönen These? Weiß ich nicht, vielleicht ist was dran. Interessant schon. Das liegt daran, dass der theoretische Fehler der Psychologie, den Menschen zu denken als ein Verhältnis, das er im Wesentlichen zu sich selber eingeht, seinen eigenen Willen und das Bewusstsein zu fassen, als etwas, was durch das bedingt ist, was im eigenen Inneren haust. Dass das auch eine außerhalb dieser Wissenschaft extrem verbreitete Unsitte ist. Man kennt es als das laut als vermeldete Bedürfnis, was nicht totzukriegen ist, nach Strategien und Tipps, zum Beispiel mit Problemen fertig zu werden. Nach Verfahren, die einem den eigenen Erfolg bei diesem und jenem sichern. Und wer nach sowas sucht oder nach sowas Bedürfnis anmeldet, der mag ja von praktischen Problemen und erfahrenen Misserfolgen herkommen. Der hat sich aber auf seine Art von jeder rationellen Befassung mit dem Verhältnis von Zweck und Mittel, was da über den Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ein anderes sagen ja diese Worte nicht. Klappt ein Zweck oder nicht? Hat das Mittel für getaugt oder nicht? Der hat sich mit jeder vernünftigen Auseinandersetzung damit befasst und sucht stattdessen ein Rezept für den Erfolg. Der möchte sowas sein wie, ich zitiere aus irgendwelchen Zeitschriften, Werbeanzeigen, Psychologen, die sich so anbieten. Der möchte erfolgstüchtig sein, also über ein Vermögen besitzen, das Erfolg abstrakt garantiert. Der ist also schon längst mit dabei und gut unterwegs. An sich selbst als den Grund zu glauben, weswegen manchen seiner willentlichen Betätigungen weniger Erfolg und anderen mehr beschieden ist. Erfolg verrät, wie es heißt, den Erfolgsmenschen, Misserfolg den Versager. Das sind die Sprachdenkmäler für diesen sehr populären Fehler. Man sucht nach dem Widerspruch eines Vermögens, das in einem selber drin sitzt und dem Ideal nach vorab über den Erfolg oder Misserfolg entscheidet von all dem, was man mit Willen und Bewusstsein tut. Und das ist auf seine Art und Weise schon auch eine Auffassung von sich selbst, man sei determiniert. Und gerade weil diese Auffassung von sich selbst so verbreitet ist, findet man dann auch nichts dabei, wenn mitten in eine Welt hinein, von der jeder vernünftige Mensch weiß, wovon die real determiniert wird, von welchen Zwecken, Interessen und Mächten sie regiert und bestimmt wird, und man selber mit seinem Interesse gleich mit dazu. Deshalb findet keiner was dabei, wenn mitten in diese bekannt regulierte Welt, die Theorie reinfällt, du bist determiniert. Dein Wille, vergiss ihn, dein Ich, purer Schein, schmeiß es weg. Drittens und letztens, Natürlich kriegt man mit der Kritik der Hirnforscher und ihre Übergänge. Also das waren die nur diese waren hier Gegenstand, die sich halt mit dieser These so lauter hervorgebracht haben. Die andere Abteilung interessierte mich nicht. Also die naturwissenschaftliche Abteilung, die da vor sich hin forscht. Mit der Kritik dieser Übergänge, die hier Thema waren, kriegt man natürlich nicht die außerhalb der Psychologie verbreitete Unsitte aus der Welt. Das ist schon klar. Aber vielleicht haben anwesende Studenten des Fachs Psychologie ein wenig einen Anstupser gekriegt, sich etwas Rechenschaft darüber abzulegen, wie verkehrt in ihrem Fach gedacht wird. Und vielleicht auch über den Sinn und Zweck eines Berufs, der nicht zu knapp damit befasst ist, dem verkehrten Bedürfnis nach Ratschlägen für einen besseren Umgang mit sich selbst und dem eigenen Innenleben, die dementsprechend verkehrten Tipps zur Befriedigung nachzuliefern. Ich bin soweit fertig. Und wenn es Nachfragen gibt, Einwände.